war fast eine Versuchung heute, mit Ihnen einmal aufgrund der frischen Eindrücke, die wir hatten aus diesen 14 Tagen Ägypten, jetzt nicht nur von den lebendigen Eindrücken unter den Christen zu erzählen, bei den vielen Projekten, die wir sehen konnten. Wir waren ja gerade in der Nacht, wo das furchtbare Unwetter ging, im Herzen in Asyut, im Zentrum, wo das große Unwetter runterging, sind bis zu den Knien durch das Wasser gewadet, mit den Koffern, um wieder rauszukommen. Wenig weg von dieser Explosion, nur ein paar Kilometer, und der ganze Aschenregen ging in schwarzem Rouge bei uns nieder. Aber auch sonst von den Christen, von dem furchtbaren Druck des Islam. Ich habe das nicht gewusst zu erzählen, aber vielleicht haben wir mal anders mal Zeit. Ich hätte auch gerne einfach einmal erzählt, was mir natürlich noch nie aufgegangen ist, weil ich noch nie in meinem Leben in Ägypten war. Wie mir die ganze Bibel erst aufgegangen ist. Warum Gott sein Volk aus Ägypten herausgeholt hat. Diese Macht des Pharao. Da ist der Hitler doch ein Waisenknabe gewesen, der Stalin. Gegenüber diesen Menschen, wo sie einen 19-jährigen Tutanchamun in weiß 20-faches Gold eingehüllt haben, um ihm Unsterblichkeit zu geben. Und in einem Buch stand drin, kein Volk der Welt hat sich so mit dem Tod beschäftigt wie die Ägypter. Und das ist richtig. Kein Volk der Welt. Die ganzen Pyramiden, diese riesen Bauten haben doch letztlich nur Bewältigung des Todes sein sollen. Diese Gräber, diese ganze Schönheit und dann diese ganzen Darstellungen, nicht? Da wie da Isis und Osiris über den Todesstrom hinübergehen und das Leben und die ganzen Güter, die mitgegeben waren. Wo hat es denn da schon einmal gegeben, diese ganzen herrlichen Schönheiten einfach ins Grab hineinzulegen, den Sand drüber zu tun, in der Hoffnung, dass damit die Todeswelt überwunden ist. Und jetzt müssen wir einfach sagen, ja, also so können Menschen blind sein. Da steht man dann vor so einer Mumie. Der Präsident Sadat hat dann verboten, dass die Mumien nicht mehr angeklotzt werden dürften. Ist ja auch blöd, wenn man da so, obwohl denen macht es ja eigentlich wenig aus. Aber wenn man die Mumien da so reinlegt und jetzt sind die Toten da drin, was ist denn eigentlich unsere Christenhoffnung? Und das ist ja interessant, der Josef hat ja sich auch einbalsamieren lassen. War ja eine Prozedur, da wurde alles rausgenommen aus dem Körper und so Krüge und dann wurde die Ei gerieben und so, damit die dann wenigstens in der Körperhülle erhalten bleiben. Wie der Josef ganz tief in dieser Welt Ägyptens drin war. Aber er befahl den Seinen, er will nicht dort, sondern zurück. Und wie der Vater Jakob auch wieder zurück wird, ins Land der Väter. Und was bei Israel war, was natürlich die Ägypter überhaupt nie gekannt haben, dass die eine Geschichte sehen, eine Zukunft. Wenn Sie, ich hätte es Ihnen jetzt mal gern an irgendeiner Tafel oder einem Tageslichtprojekt gezeigt, die Ägypter haben überhaupt sich das nicht vorstellen können, dass die Geschichte ein Ziel hat. Die lebten immer davon, wie der Morgen und der Abend. Das ist ein Kreislauf und es geht immer weiter. Und deshalb haben die Ägypter nur in dieser kurzen Zeit des Lebens die Hoffnung gehabt, dass man Unsterblichkeit erlangt. Wie soll denn das auch sein? Und die Bibel schreibt eine ganz andere Geschichte. Eine Geschichte vom Elend und der Ohnmacht des Menschen. Und das ist mir so groß geworden, dachte ich, das gibt bei mir eine ganz neue Erkenntnis. Am letzten Sonntag durfte ich da in Assuan in der ganz kleinen deutschen Gemeinde predigen. Wie gesagt, das nehme ich mit nach Hause. Wir Christen wollen ganz mutig vor den angeberischen Menschen sagen, was ist der Mensch? Staub und Asche. Aber Gott krönt ihn mit Gnade. Wir brauchen kein Gold vom Tutanchamun, wir brauchen keine Pyramide, sondern ich bin nach dem Namen Gottes genannt und die Gnade Gottes liegt über mir. Wie Jesus am Kreuz hängt und des Vater in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das ist Christenhoffnung. In der ganzen Unsichtbarkeit dieses, was unseres Glaubens Trost und Freude ist. Und jetzt ist so wichtig, dass wir auch wieder dieses so schlicht leben, in der ganzen Armut und Schwäche. Und jetzt gehen wir einfach mal die biblischen Aussagen durch. Die sind so entgegengesetzt und nicht bloß dem Denken der Pharaonen, sondern sind entgegengesetzt auch dem ganzen Tollen, was die modernen Menschen alles reden. Übrigens auch manches Gepränge am Grabe. Ich glaube, wir Christen sollten aufpassen, dass wir nicht am Grabe das machen. Man steht ja oft schon im Druck, wenn da so der Beerdigungsunternehmer sagt, wie teuer der Sarg und alles sein soll, ist da eigentlich gar nicht wichtig. Ist da eigentlich gar nicht wichtig, was das alles ist, die äußeren Dinge. Sonst Entscheidende ist doch bei so einem Abschied, was wir da an Glaubenshoffnung haben. Die erste wichtige Aussage in der Bibel, die in der Schöpfungsgeschichte steht, 1. Mose 3, Vers 19. Du bist Erde und sollst zu Erde werden. Die völlige Hinfälligkeit des Menschen und was im ganzen christlichen Glauben, aber auch im ganzen jüdischen Denken gar nicht drin vorkommen kann, der Stolz eines Menschen. Gell, das hat man dann so toll gehabt bei dem Herodes, der da auf dem Stuhl saß, in der Apostelgeschichte wird das nochmal erzählt. Und das Volk rief, das ist die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen. Blumsch, da fällt er von seinem Thron und die Würmer fraßen seinen Leib auf. Gell? Das ist so, der Mensch, der so ein Prahlhans ist, der Angeber. Wenn es beim Daniel kommt, wie diese Könige dann nochmal stolz sind, die Israel belagern. Oder was ist immer wieder diese Einbildung? Durch die ganze Bibel hindurch. Manchmal beschreibt ja die Bibel so drastisch. Am schlimmsten vielleicht bei der Isabel und das Blut spritzte auf. Warum war ich so drastisch? Ach, weil doch diese affige Frau, diese götzendienerische Frau, die sich sowas eingebildet hat und am Ende liegt ihr Leben da und die Hunde lecken ihr Blut. Wo man immer sagt, die Hunde, das sind nicht ihre schöne Hund. Das sind wie bei uns die Ratten gewesen. Noch keine Hunde gewesen. In der Bibel sind Hunde nichts Schönes. Das gab es in Israel nicht, wie in Afrika auch. Da sind Hunde, das sind die streunende Hunde, die niemand gehören. Und die haben das Blut geleckt. Das war die schlimmste Entehrung eines Menschen. Die Bibel zeigt das so super, wie der Mensch gar nichts auf sich einwirkt. Er ist Staub und Erde und das ist unser Leben. Was bin ich? Was ist in 40 Jahren aus unserem Leben? Werden nur noch wenige von uns da sein. Und dann wird unser Leben verwest sein. Was bin ich? Und das Wunder meines Lebens, das steht dann ein paar Verse weiter vorne, 2, Vers 4. Ne? Wo Gott den Atem einhaucht. Da 7, 2, Vers 7. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Atem des Lebens in seine Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Das Wunder meines Lebens ist, dass Gott mich anhaucht. Ich lebe von der Gunst seiner Güte. Und wenn heute ein Mensch da steht und sagt, ich glaube nicht, Gott muss sagen, was bist du überhaupt? Du lebst mit jedem Schnaufer von der Güte Gottes. Und wenn Gott nur seinen Atem zurückhält, fällt schon um. Und der moderne Mensch, der gar nicht weiß, wo seine Hauptgefährdung ist, wenn du diese Lebensquelle verlierst, da ist dein Leben dahin. Mose hat dann selber am eindrücklichsten das im Psalm 90 beschrieben, mit dem Psalm, den wir gerne an Silvester lesen. Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Das klingt immer so in unserem Ohr, so pessimistisch, so tragisch, so traurig. Das ist aber gar nicht so. Das ist ja ganz wunderbar aus diesem wachen Blick des Sterbens und Vergehens. Du, Herr, bist da. Und du bist größer als die Berge und größer als die Erde. Und du stehst über dieser Welt und bei dir ist die Zuflucht. Du hältst die Ewigkeit in deiner Hand. Du lässt die Menschen sterben. Und 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, wie eine Nachtwache. Das geht so ganz schnell, 1000 Jahre in einer ungeheuer kurzen Zeit vorüber. Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom, wie einen Schlaf. Das wird einem ja gar nicht bewusst beim Schlafen, dass die Zeit vergeht. Dann wacht man auf, was? Wie viel Uhr schon? Höchste Zeit, schon so spät. Und so geht unser Leben und dann das Bild der blühenden Blume. Das haben wir auch im Psalm 103. wie eine Blume verwelkt, wie ein Gras, das verdorrt. So ist unser Leben, das blüht ganz wunderbar auf. Jetzt haben wir so ein schönes Strauß da, wie sieht der in 14 Tagen aus? Jeder Besen ist schöner. Und dann ist einfach verwelkt. Und so ist unser Leben, die Schönheit eines Menschen. Übrigens, ein Mensch ist auch schön im Alter. Ach, herrlich, das zerfurchte Gesicht eines alten Menschen in seiner Güte. Das ist nicht im Schönheitsideal heute sehen, sondern das, was in so vielen Bildern Sie auch gesehen haben, wie der Mensch bis ins Alter hinein die Züge, selbst bei einem selbst noch, wie der Matthias Claudius noch sagt, dass er gern einen toten Menschen anschaue. Er sehe darüber schon die Erntefreude des jüngsten Tages und das Leuchten der Ewigkeit. Also, aber dann auf einmal, wo ich sage, wenn ein Mensch zerfällt und bloß noch die Knochenreste da sind. Das macht dein Zorn, Vers 7, dass wir so vergehen und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Wo finde ich nun in dieser Welt meinen Trost? Es ist nicht wahr, wenn Leute behaupten, im Alten Testament gäbe es keine Ewigkeitshoffnung. Natürlich wussten die schon, dass die Hoffnung bei Gott liegt, so wie der Jakob sich schon aufrichtet und sagt, Herr, ich warte auf dein Heil. Darum wollten sie ja dort in Israel beerdigt sein. Sie wissen, die Wege Gottes sind noch nicht zu Ende. Aber im Psalm 36 ist das so schön mit dem Wort beschrieben, eines der schönsten Worte der ewigen Hoffnung, Vers 10, Psalm 36, Vers 10. Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Das ganze Wissen, dass mein Leben doch nicht eine Frage bloß ist des biologischen Ablaufs der Tage und Jahre, die mir vergönnt sind oder gar, dass das der medizinischen Gesundheit mein Leben ist, sondern nur wenn ich jeden Tag meines Lebens aus der Gegenwart Gottes empfange, habe ich Leben. Und das ist ja klar, dass Leben schon so furchtbar sein kann, dass Leben schon zum Sterben wird, mitten in der Welt. Dass man so bedrückt, belastet, so sinnentleert sein kann, dass das Leben gar keinen Wert mehr hat. Für uns ist das im Moment gar nicht aktuell, weil wir im Überfluss leben. Aber was wir da gesehen haben an diesen schrecklichen Stadtteilen, wo die da den ganzen Müll, der ganze Müll Kairos wird ja von den Armen gesammelt. Und die zerlegen den dann. Und das sehen die Kinder drinnen, verlesen den Müll, den Dreck, was da Mücken sind und Tierkadaver und alles. Und da rumschwirrt in dieser Hitze. Und das sind Menschen in dieser Armut im Ehen. Da bauten wir ja gerade einen Kindergarten mit dieser Maggie Gobrandes. War sehr eindrücklich zu sehen, wo 240 Kinder dann betreut werden. Und wenn man das so sieht, wie das Leben eigentlich so sinnlos und so leer wird und ohne Bedeutung, wo es im Grunde bloß noch ums Überleben geht. Und so schrecklich ist, weil gar nichts mehr von der Freude und der Hoffnung drin ist. Und was es dann bedeutet, wenn man diesen Kindern etwas reinbringt. Oder die haben uns dann mitgenommen, diese Sozialarbeiterin, eine Wohnung in Schubrat, das ist eins der Elendsviertel, wieder dichtes Läden, da leiden 5 Millionen Menschen in dem Stadtteil. Weiß nicht, wie groß war der Raum? 20 Quadrat, 16 Quadrat, 16 Quadratmeter. Wie viel? 7 Kinder, glaube ich, und 2 Eltern. Wie die überhaupt da leben, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. In nichts, das ist, jeder Kohlenkeller bei uns sieht besser aus noch. Und die Mutter steht um 5 auf und schafft da wieder, der Vater ist völlig verwahrlost. Und wo das Leben keinen Sinn mehr hat, wo das Leben zur Last wird und wo diese Leute plötzlich sagen, in dem Augenblick, wenn wir da hingehen und die Kinder zu den Kinderstunden abholen, das Licht Gottes hineinleuchtet, wo auf einmal das anfängt, die Leute fangen an, sich ganz neu zu kleiden, sich sauber zu halten, auf einmal ihr Leben wieder zu ergreifen. Von Gott her kommt eine neue Ordnung ins Leben rein, kommt ein Sinn rein. Man meint heute immer wieder, das Sozialproblem sei nur ein Geldproblem. Das ist eine Frage, ich muss meinen Sinn von Gott her begreifen. Das hängt natürlich zusammen, dass ich von dort her meine Lebens Einstellung wieder ändere. Oder Psalm 73, Vers 23. Da ist ja auch von den Rätseln des Lebens, vom Leiden doch der gerechten Gespräche vorher, von der Anfechtung. Und dann, ich bleibe stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner Rechnern. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott und Herrn, dass ich verkünde all dein Tun. Da bricht die Ewigkeitshoffnung und Freude schon durch. Sie haben, habt ihr am Sonntag über den Hiob gepredigt? Jetzt, na, hast du einen Antrag gehabt. Da war Hiob 14, aber dieses Wort Hiob 14, das war teilweise die Vergänglichkeit des Lebens. Vers 10, Hiob 14, Vers 10. Ein Baum hat Hoffnung, auch wenn er abgehauen ist, so kann er wieder ausschlagen. Ob seine Wurzel in der Erde ist und alt wird und sein Stumpf im Boden erstirbt, so grünt er doch wieder vom Geruch des Wassers. Stirbt aber ein Mann, Vers 10, so ist er dahin. Kommt ein Mensch um, wo ist er? Wie Wasser ausläuft aus dem See und wie ein Strom versiegt und vertrocknet. Das Leben zerrinnt und da plötzlich in dieser ganzen Not, der Sinnlosigkeit des Lebens, wo in einer solchen Tiefe auch das begriffen wird, was Sterben heißt. Das ist so traurig und Trauernde, die fühlen sich ja oft nicht ernst genommen und wissen, niemand versteht mich mit meinem Leid. Und da kommt dann Hiob 19, Vers 25. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahin geschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Und das steht da im alten Bund schon in der großen Hoffnung. Und jetzt wissen Sie, wie das nur dort überwunden wird. Es sind noch mehr Stellen von der Vergänglichkeit. Ich gebe es noch Psalm 104, Vers 29. Psalm 104, Vers 29 und Prediger 3, Vers 19 und folgende. Aber die große Hoffnung, die dann plötzlich aufleuchtet, dass ich meinen Trost und meine Freude habe. Und wo kommt nun wirklich diese biblische Hoffnung her? In Jesus ist sie fest geworden. Und darum kann ich im Augenblick des Todes gar nichts anderes mehr als mich ganz fest auf Jesus hin ausrichten. Es ist noch gar nicht richtig begriffen gewesen, selbst als die Jünger Jesu es erlebten, bei dem Örtlein Nein, wie da die Bahre rausgetragen wurde mit dem jungen Mann, der tot auf der Bahre lag, der Sohn einer Witwe. Und dann redet Jesus das Wort. Und die Jünger stehen staunend, da gibt's das, dass jemand das Wort hat über den Tod. Weil der Tod ist das Letzte, das Endgültigste, die letzte Sinnfrage meines Lebens. Oder dann bei der Tochter des Jairus, wo Jesus dieses ruft, noch in Aramäisch festgehalten, Talita kumi, Mädchen, stehe auf. Und sie stand auf. Und trotzdem haben sie es nicht begriffen, als Jesus dann nach Bethanien kam und der Lazarus tot war. Und wo Jesus ja extra noch verzögert sein kommen, er hat die Nachricht bekommen und Jesus läuft sofort nicht los. Und als er dann losläuft, das ist dieser steile Weg von Jericho hinauf nach Bethanien. Und dann kommt Jesus und dann sagt die Martha, ja, er ist schon lange im Grab und Herr, er stinkt schon. Und das ist in der Bibel so toll, dass dieser Realismus da ist. Wissen Sie, es gibt so eine Strömung, es gibt so einen naiven Wunderglauben, der viel mehr Anstoß bereitet. Wo man einfach sagt, das ist heute von rational denkender Mensch nicht da. In der Bibel wird das ganz nüchtern ernst genommen. Nein, das geht um einen wirklichen Tod, nicht um eine süße, erbauliche Geschichte, die nachher nicht stimmt, sondern wahre, wirklich wahre Geschichte. Und Jesus befiehlt, den Grabstein zu heben und dann ruft er in diesen Tod hinein, Lazarus, komme raus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jetzt denken Sie mal über das Wort nach, was Jesus sagt. Dass wer mit ihm in Verbindung steht, in diesem vertrauensvollen Halten der Hand Jesu, der hat Leben, auch wenn er körperlich, physisch stirbt. Er ist im Leben. Dass wir das mit unserem Verstehen nicht begreifbar sagen können, das liegt ganz einfach deshalb, weil wir nur von unserer Erfahrung reden können. Wir können ja nur Dinge erklären, die wir selber entdeckt haben. So wie jedes Kind langsam, wie ist eine Frau Müller im Kindergarten, da machen sie ihre erste Erfahrung, da erklärt man Dinge, da versteht das Kind immer mehr, es geht immer über Erfahrung. Wir können Dinge jenseits der Todeslinie nicht verstehen. Und deshalb setzt an der Todeslinie auch unser großes Fragen an. Ich will dann in 14 Tagen noch einmal mit Ihnen die biblischen Aussagen durchnehmen über das ewige Leben. Ich will also heute nur über Sterben reden, das nächste Mal über das ewige Leben. Was sind ganz gewisse Aussagen, aber die bleiben alle für unser Begreifen ganz schwierig. Da fängt schon an mit dieser ganzen viele bewegenden Frage, werden wir uns drüben wiedersehen? Natürlich werden wir uns wiedersehen. Aber die Bibel hält sich daran nicht auf, weil sie ein anderes Ziel hat dessen, was dann drüben in der neuen Welt unser Ziel sein wird. Und all diese Dinge, die natürlich so von unserem Begreifen her immer schwierig sind, wo Jesus dann auch mal sagt, wo die Sadduzäer da ihm eine Fangfrage stellen wegen der Auferstehung. Jesus sagt, die werden sein wie die Engel im Himmel und so. Wir können uns ja Leben nur in der Spannung von Mann und Frau vorstellen und so. Das ist ganz anders. Aber wir wissen noch gar nicht, wie. Wir sehen es nur andeutungsweise in dem ersten, das war Paulus sagt immer, wir haben einen Prototypen, so nennt man es in der technischen Sprache, der erste, der hindurch ist, das ist der auferstandene Jesus, in der neuen, sichtbaren Gestalt, so wie er den Jüngern erschienen ist. Das ist der erste der neuen Schöpfung, der neuen, vollkommenen Welt, der nicht mehr leidet, der nicht mehr der Versuchung untertan ist, aber da reden wir dann noch darüber. Aber in Jesus ist das durchbrochen und ist die Auferstehung da und ist für uns fassbar. Für die Jünger war es zuerst so, dass sie es nicht verstehen konnten. Und was dort im Evangelium festgehalten ist, das ist so ursprünglich echt, dass die tollste Entdeckung war. Sie wissen, dass am Ostermorgen keiner der Jünger es glauben wollte. Als die Frauen vom Grabe kamen, war das Urteil der Jünger klar, Frauengeschichtchen, Märchen. Es ist das Dümmste der modernen Theologie heute, dass sie behauptet, die Auferstehung wäre von der Gemeinde erfunden. Das Gegenteil ist wahr. Sie können alle Pfarrer sich abhorchen, die Theologen haben immer nur die Auferstehungsbotschaft verwässert. Sie haben noch überhaupt noch nie was am Leuchten der Auferstehungsbotschaft fertig gemacht. Das sind alle ganz schlechte Verkündiger der Osterbotschaft. Aber die, die es begriffen haben, waren so erfüllt, dass sie ihr Leben gerne im Martyrium hergegeben haben. So gewiss waren sie der Auferstehung. Wenn man sich das vorstellt, gucken Sie mal so einen Film, Ben Hur an oder so, wie da die Christen, also erschütternd, wie die Christen da gelitten haben im Römerreich, und das haben sie fröhlich mit Lobchorälen auf den Lippen getan, weil sie gewiss waren, Jesus lebt mit ihm auch ich, Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Wir sind doch so schwach, zweifelnde Leute, und stehen nicht im Glauben fest. Wo sie es begriffen haben, er ist wahrhaftig auferstanden, da war es der Groß, den sie sich zugerufen haben, so wie die Russen. Jesus lebt wirklich. Und das war die Botschaft, die sie verkündigt haben. Ich habe es neulich mal im Gottesdienst gesagt, 20 Jahre nach dem Tod Jesu war überall im Römerreich das Gesprächsthema, ist Jesus wirklich auferstanden oder ist das nur ein Märchen? Das haben die Jünger durch ihre Botschaft, das war die elektrisierende Botschaft. Und das sollten wir heute wieder sagen, das ist mein Glaube. Jesus lebt, er ist da. Und alle anderen Probleme werden von dem her klein. Ob das nun meine eigene Todesfurcht ist oder berufliche Sorgen, was ich auch habe, er lebt, er ist der Herr, er ist über alles. Er steht über allen Mächten dieser Welt. Er ist größer als der Kaiser. Deshalb haben sie dem Kaiser dann verweigert, ihn als Gott anzubeten. Nein, wir beten den Herrn an und niemand sonst und niemand anderem geben wir die Ehre. Und das ist aus der Auferstehung gekommen. Und ich wünsche mir wieder die neue Freude der Osterhoffnung, auch etwa, dass wir es über unseren Gräbern auch in der Trauer so ausdrücken können. Am Sonntag wird es uns der Herr Eiche einmal versuchen zu sagen. Ich habe ihn gebeten, einfach das zu sagen. Er sagt, warum soll ich denn trauern, als meine Frau gestorben ist? Wir haben doch die Ewigkeit vor uns. uns. Und ich habe gesagt, Sie müssen es mal sagen uns wieder, dass wir einer, der selber jetzt vor einiger Zeit jemanden verloren hat, dann laut sagen und uns zurufen. Und wenn wir unseren Bruder Wildermuth denken aus unserer Mitte, wo einfach wir wissen, er ist doch beim Herrn und wir wissen ihn doch in seiner Hand. Und so schwer es uns auch ist, das Abschied nehmen, aber von der Ewigkeitsfreude her zu leben. Wenn Sie diese Ewigkeitsfreude sich herholen wollen, dann lesen Sie einfach viel im Wort, aber auch in den Liedern. Singen Sie diese Lieder, diese ewige Jerusalem, du hochgebaute Stadt. Wollt Gott, ich wäre in dir. Mein sehnlich Herz so groß Verlangen hat und ist nicht mehr bei mir. Ich laufe schon voraus auf dieses himmlische Jerusalem zu. Ich habe von ferne her deinen Thron erblickt und hätte gerne mein Herz vorausgeschickt. So alles schön. Oder das Lied, wie wird uns sein, wenn wir einmal hindurchtreten und nach diesen ganzen Leiden dieser Welt beim Herrn daheim sind, unser Ziel erreicht haben. Oder Licht nach dem Dunkeln. Und so, Sie kennen doch all die Lieder, das muss man sich doch erhalten und sich auch dauernd ins Herz reinsingen, dass wir so in den Tag hineingehen, in einer Ewigkeitshoffnung. Wenn wir da denken, die Pharaonen mit ihren Totengräbern. Wir haben doch eine Botschaft vom Leben. Und all das, was unsere Welt heute aufbaut, ist doch nichts, was den Tod überwinden kann. Sondern der Tod wird totgeschwiegen, der wird verdeckt in den Krankenhäusern, muss man drumherum gehen. Und wir haben die Botschaft. Und genieren Sie sich auch nicht in ganzer Unbekümmertheit, dass Menschen zu sagen, Jesus ist da. Er lebt, er ist auferstanden. Und das kann man nicht übersetzen, das kann man einem Ungläubigen auch nicht mit neuer Sprache sagen. Das muss man so sagen, wie es vom ersten Tag an das völlig Unmögliche war, das Unbegreifliche und Gewaltige. Paulus hat es ja dann in dem Auferstehungskapitel 1. Korinther 15 großartig beschrieben und es ist der Angelpunkt des christlichen Glaubens. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, also er sagt einfach, wenn wir es mal theoretisch durchdenken, wenn das also nur eine Erfindung wäre, wenn man sich das nur eingeredet hätte, wenn das nur eine fromme Überlegung gewesen wäre, dann sagt der Paulus, und das gefällt mir an Paulus immer, dann wären wir die bösesten Schufte, die auf dieser Welt rumlaufen. Dann wären wir die schlimmsten Kriminellen. Dann würden wir alle betrügen und nicht bloß Menschen, sondern wir würden sogar noch Gott anschmieren. Weil Gott ihn gar nicht auferweckt hat, würden wir behaupten, Gott hätte ihn auferweckt. Das ist eine Lüge, mit Gott zu machen und einen Trick hat. Das ist das Schamloseste, was man machen kann. Und diese Schurkerei, die geht nicht. Das war in Paulus toll. Wir würden als falsche Zeugen von Gott gefunden, weil wir nämlich behaupten würden, Gott hätte auferweckt, wo Gott doch gar nichts gemacht hat. Und das ist... Wenn Paulus so schön und sagt, weil Christus auferstanden ist, hat er auch meine Auferstehung gelöst. Und er ist nicht bloß auferstanden, sondern daran hängt auch, ob ich heute das neue Leben ergreifen kann. Ob ich aus meinen sündigen Gebundenheiten raus kann und heute mit Christus eine neue Kreatur werden kann. Ob ich die Kraft Jesu erfahren kann, ob er mein Gebet hört. Ob er das wirklich tun will bei mir, mir ein neues Herz und einen neuen Sinn gibt, dass er mich mit Liebe, Freude und Friede erfüllt. Ein ganz wichtiges Stück der Auferstehungsbotschaft ist ja im Johannesevangelium Kapitel 5 beschrieben. Und wir wollen es bloß Ihnen zeigen, dass Sie einfach noch mehr dran arbeiten können. Wir wollen heute ein paar Stellen einfach durchgehen, weil wir es ja oft nicht so im Thema machen, ein bisschen bibelschulmäßig. Johannes 5, da spricht Jesus über seine Vollmacht, über das, was er wirken kann, dass Gott ihm so viel gemacht hat. Das sagt Jesus in Vers 21, wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, wo er, welcher will. Das mit der Auferstehung war ja schon beschrieben in Hesekiel 37 bei den Totengebeinen, die große Verheißung von Israel. Und nun Gott macht Tote lebendig. Wie? Verstehe ich nicht. Junge Leute grübeln da gerne drüber, vielleicht sind sie auch noch im Grübeln drin. Wie geht das? Wie ist das, wenn mein Leib verwest ist? Und da gibt es Leute, ja, was ist mit dem, der vom Löwe aufgefressen wurde? Da ist doch gar nichts mehr übrig. Wie wird er aufgefressen? Lassen Sie es Gottes Sorge sein. Es steht drin, dass er sie auferwecken wird. Er behält mich und da braucht Gott nicht einmal die organische Substanz, um mich zu wieder zu erwecken. Das ist ja genau die Frage, wo war ich vor 200 Jahren? Wo bin ich hergekommen, wo werde ich sein? Dass Gott mich geschaffen hat und wieder zum Leben ruft. Und auch immer wieder die ganze Frage, die ich genauso wenig beantworten kann. Wo bin ich, wenn ich gestorben bin? Es ist bloß mir ganz wichtig, dass die Aussagen Jesus so klar sind, dass ich beim Herrn bin. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird hindurchgehen. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Da redet Jesus überhaupt nicht vom Zwischenzustand. Ich kann es jetzt rational auch nicht zerlegen. Da gibt es Dinge, die sind in unserem Kopf widersprechend. Ich kann nur das Wort Jesu glauben und sagen, so darf ich im Vertrauen an sein Wort mich in die Hände Jesu geben in meinem Sterben. Und das ist da so schön beschrieben, Vers 24, dann wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben jetzt schon. Das ewige Leben bricht jetzt an und es hört gar nicht mehr auf. Das wird auch durch die Todesstunde nicht mehr unterbrochen. Wer Jesus vertraut, so heißt es ja bei der Gute Nachricht jetzt immer, wer Jesus vertraut statt glaubt, wer Jesus vertraut, der hat das Leben jetzt schon. Und das wird nicht abbrechen in der Todesstunde. Und er kommt nicht einmal mehr ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgegangen. Ganz gewaltige Aussage. Da will ich gar nicht mehr dazu sagen, weil Sie ein Leben lang drüber meditieren können. Ich bin hindurch. Und jetzt darf ich einfach dem Herrn das sagen. Es hat unsere Frau Reus immer so gefallen, wenn ich gesagt habe, ich darf sogar beten, Herr, du hast die Umstände meines Sterbens schon geordnet. Ich kann es nicht ordnen, aber du weißt, wie du es recht machst mit mir. Ich lasse es dich recht machen. Das hat der Traugott Hahn immer noch gesagt, bevor er als Märtyrer erschlagen wurde. Du hast die Umstände meines Sterbens schon geordnet. Ich kann es ja auch in einer übertriebenen, penible Art gar nicht machen. Was hat das für einen Sinn, wenn ich alles aufschreibe? Ich sage immer, was soll ich meine Angehörigen noch Pi sagen und sage, wie sie beerdigen? Also das werde ich auch selber hinbringen, die paar Lieder raussuchen, die man singen soll. Also das ist oft gar nicht das Wichtigste. Ob das, wer das will, soll es ordnen, aber es ist auch nicht so wichtig. Die werden auch der Text der Anzeige aufsetzen können. Das darf auch eine ganze aufschreiben. Das sind gar nicht die wichtigen Phrasen, dass ich weiß, Herr, lass doch mein Leben so geordnet sein. Ich würde nicht gerne in einem unfertigen Zustand sterben, dass man irgendwo unbewältigte Dinge zurücklässt oder gar irgendetwas, was nicht geordnet war vor dem Herrn. Und dass mich das gar nicht mehr belasten soll, wie lang die Lebenszeit ist, sondern dass ich heute in der Lebenskraft Gottes stehe. Und wieder das Bild, der Lebensatem aus der Ewigkeit, der mir von Gott zukommt. Und ich darf aus der Fülle leben bis ins Alter. Auch wenn ich in körperlicher Schwachheit bin, ich darf leben, weil Gott mir heute schon das ewige Leben gibt. Und die ganze Todesfrage ist weggeblendet. Ich lebe nicht mehr auf den Tod zu. Es kommt die Stunde nicht schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes. Und sie hören werden, die werden leben. Da geht es um die geistlich Toten, die jetzt schon herauskommen aus dem Tod und zum Leben kommen. Das hat doch ein russischer Erzbischof oder was, bei der Erschießung durch die Bolschewisten, auch wie das Erschießungskommando kam, hat er gerufen, lebt wohl ihr Toten, ich gehe zum Leben. Das ist es. Lebt wohl ihr Toten, ich gehe zum Leben. Er legt an und schießt. Das wollen wir auch so wissen, das ist gar nicht, dass wir bemitleiden doch die, die noch lang hier durchgehen müssen oder durch viel Anfechtung und Leiden gehen. Und dann, es kommt die Stunde, in dem alle, die in den Gräbern sind, Vers 28, seine Stimme hören werden, werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Da werden wir das nächste Mal noch mehr davon hören. Ich will noch ein paar Stellen einfach anführen, die mir wichtig sind. 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Der auferstandene Christus will heute mein Leben durchdringen. Die Bewältigung der Todesschwelle ist nur eine Frage. Es geht um mein heutiges Leben, dass ich heute nicht in den nichtigen Dingen hängen bleibe. Das, was uns beschäftigt hat den ganzen Tag, das soll nichts Wichtiges sein. Und heute Abend soll auch nicht bloß das alles nur wichtig sein, was wir noch im Fernseher glotzen oder was, sondern dass ich aus dem Lebensfülle Gottes lebe. mein Leben ergreife, die Menschen, die Gott mir gibt, die Gaben, die er mir schenkt, dass ich zu mir selber komme, mein Wesen verstehe. Eines der schönsten Worte, 2. Timotheus 1, Vers 10, Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen. Hat dem Tod die Vollmacht genommen, das Recht abgesprochen und Leben und unvergängliches Wesen ins Licht gebracht. Für mich ist es immer wieder bei jeder Beerdigung eigentlich eine ganz große Unruhe oder eine Angst. Wie kommt das rüber? Nun hängt das ja auch sehr viel ab. Sind gläubige Leute, da macht es einem immer Freude. Da darf man das einfach so sagen. Aber dann oft bei gottlosen Leuten, die den Ernst des Todes gar nicht kennen, die sich bloß praktisch bei der Beerdigung besorgen und sagen, wann ist fertig, dass man übergeht in die Wirtschaft zum Essen oder so. Der Ernst des Todes und dann das Wort plötzlich gegenüber gesehen auf dem Friedhof. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen. Das sind solche, da wird einem das Wort so groß, am tollsten eigentlich immer wieder in dieser schrecklichen Kulisse des Krematoriums mit seinen halbnackten Gestalten, die da oben sind, diese Nymphen oder was das da an der Wand ist, in dem Gips da reingemacht. Und wo man das Wort verkündigen darf, und das ist Christenfreude, nichts anderes. Das ist mein Trost. Und das ist jetzt so wichtig, dass wir Sterbenden dieses Wort zusprechen. Eine ganz große Hilfe sind auch die Gebete im Gesangbuch hinten drin, sind sehr schöne Gebete. Begleitung von Sterbenden für sein eigenes Sterben. Tun Sie diesen Dienst. Also mich beschäftigt das auch, wann machen wir das eigentlich? Vielleicht müssen wir mal Seminare machen, so wie man Eheseminar macht, dass man sich, was macht man denn da? Dass man wacht bei Sterbenden und nicht, weil die da bloß noch die Lippen befeuchtet haben, sondern dass man ihnen auch über diese seelischen Ängste hinweghilft und ihnen einfach die großen Heilszusagen zuruft. Niemand kann dich aus der Hand Jesu. Und auch immer wieder den Zuspruch auch der Vergebung. Denn im Augenblick, wenn Sie jetzt wissen, ich hätte jetzt ein Herz, Sie selber kriegen einen Herzinfarkt, und im Augenblick, welche Ängste Sie da plötzlich hätten, die Todesängste, sagen ja alle, wie das einen überfällt. Da wird uns auch manches bewusst, was wir bisher vielleicht verdrängt haben. Auch plötzlich stehen uns Dinge vor Augen, wo wir Unrecht getan haben, die uns plötzlich ganz schwer auf der Seele liegen. Wie wunderbar ist das jemand, wenn jemand uns hier Liebe erweist, sogar die Hand auflegt, uns ein Liedvers sagt, ist Gott für mich so dreht oder was. Das ist so herrlich, Jesu, meine Freude und so. Und ich habe als junger Vikar immer gemerkt, ich kann noch viel zu wenig Liedverse. Und ich habe dann immer auch mich bemüht, wie kann ich etwas auch sagen, was die Leute kennen. Ich habe mir überlegt, dann mal, was haben die Leute vor 40, 50 Jahren auswendig gelernt? Was waren das für Lieder? Die haben da gelernt, oh Gott, oh frommer Gott, und die haben die Bibelworte, und das kann eigentlich jeder. Jesu, geh voran, so nimm denn meine Hände. Da habe ich auch die Verse nicht so genau gekonnt. Aber das muss man können, weil man heute auch bei Krankendienst tut, das weiß jeder, wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht. Du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Und was gibt das für eine Freude? Und da werden Sie auf einmal glauben, erfahren, wie viel Glauben noch in unserer toten Volkskirche drinsteckt. An dieser Stelle, weil das die Leute gemerkt haben, und wie ich neulich bei einer Frau war, die schon sehr schwach war und plötzlich ganz große Ängste bekommen hat und eigentlich sonst gar keinen Bezug zur Gemeinde hatte, habe ich plötzlich zu ihr gesagt, habe ich einfach angetippt und habe gesagt, weil sie gar nicht mehr mich verstehen konnte, habe ich nur gefragt, habe sie nicht eine betende Großmutter gehabt? Oh, meine Großmutter, die war eine fromme Frau. Sagt, und wie hat die, was hätte die jetzt in ihrer Situation gesagt? Und auf einmal wacht es auf, das Alte nochmal, die hat einen Glauben gehabt und die hat eine Hoffnung gehabt. Und das ist so groß, wenn man das nochmal retten könnte und auch wieder übermitteln und dass sie sich auch nicht ängstigen vor dem Tod. Der große Fehler ist, dass viele von Ihnen wahrscheinlich auch noch nie beim Tod dabei waren. Ich darf Ihnen wirklich sagen, Sie brauchen auch vor einem toten Leichnam gar keine Angst zu haben. So was ganz Friedevolles, so ein schweres, nur ein Sterben von Menschen, das wünsche ich Ihnen nie dabei zu sein, wenn Menschen nicht von dieser Welt scheiden können, wenn sie sich nicht lösen können, wenn sich mit den Fasern alles, der ganze Körper, alles hängt noch dran. Und das ist schwer. So, wenn ein Mensch einschläft wie ein Wir haben in dem schönen Hiller-Lied, dass mein Sterben auf den Namen Jesu nur ein Schlaf sei, wie die Kinder sich in ihrem Bettlein zur Ruhe begeben. Das ist in dem schönen Hiller-Lied, der Hirte am Kreuz gestorben, im württembergischen Teil des Gesangbuches. Herrliche Lieder, herrliche Lieder. Und die muss man wieder auswendig lernen, der Hirte am Kreuz, dass da der Tod nicht mehr zur Rache kommt, sondern nur noch ein Heimgehen zum Herrn ist. Und das ist mal wichtig, dass wir uns das wiederholen. Philipperbrief noch als letztes Wort, Philipper 1, Vers 21. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Da wird der Tod umfunktioniert zum Leben und da freuen wir uns drüber.